Ah, danke, Hillevi. Danke, Andreas. Ah, ja, jemand so lieb. Danke. Ich brauche ein Pult. Ja, wie geht's euch? Blendend höre ich da. Wow. Geht mir auch blendend. Ich darf euch ankündigen, dass wir heute den letzten Teil unserer Predigtserie haben. Wow. Ist fast ein bisschen ein weinendes Auge. Oh, aber es geht weiter, oder? Sind wir doch ganz ehrlich. ich freue mich schon voll auf die nächsten Wochen auch, auf all das, was Gott vorbereitet hat. Und natürlich auch auf ein gutes neues Jahr, weil Gott hat ein wunderbares neues Jahr für uns vorbereitet. Wir haben einen Gott der Zukunft, einen Gott, der wunderbare Pläne, voll Hoffnung, voll Perspektive für uns hat. Amen. Amen. Also heute bin ich mal ausnahmsweise, muss ich schon fast sagen, alleine wieder auf der Bühne. Also ich fühle mich fast ein bisschen einsam, aber ich habe euch hier vor mir und wir werden das gemeinsam schon gut hinbekommen. Ja, wie jedes Mal die Erinnerung, wenn du eine dieser 7 Predigten bisher verpasst hast, dann schau doch auf unserem YouTube-Kanal vorbei und hör dir die Predigt nach. Und heute gibt es eben Teil 8 und ich starte mit einer Story. Sind bereit für eine kleine Story? Und zwar, es ist ein paar Jahre her, also ich bin Teenager, oder ich war Teenager, ja, wie gesagt, 2-3 Jahre her, nein, Spaß. Bin Teenager und Weihnachten steht vor der Tür, also so circa selbes Setting, wie wir es jetzt auch haben. Und als Gemeinde mit damaligen Standort Halbgasse haben wir ein Weihnachtsmusical geplant. Und hört, hört, die Jugend wird dazu eingeladen, doch Flyer zu verteilen auf der Mariehilferstraße für dieses Musical. Und ich bin eben damals Jugendlicher gewesen und wurde damit motiviert. Ich weiß nicht, wie man mich eigentlich überreden konnte, damit zu machen. Und wir kommen an, also so U-Bahn hoch, Rolltreppe hoch, Mariehilferstraße. Und ich spüre schon, wie es mir kalt den Rücken runterläuft. Und denke mir, ma, Hilfe, alles in der Welt, nur nicht Flyer verteilen. Und dann sind wir da auf der Mariehilferstraße, es ist reges Treiben. Noch eine ganz andere Zeit, da war Corona noch gar nicht am Radar. Und ich sage es euch, ich habe mich so geschämt. Oh, das war so schlimm, Flyer zu verteilen. Ja, ist jetzt keine große Handlung gewesen, aber ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm das für mich war. Das war so meine erste Erfahrung, mein erstes Erlebnis mit Straßenevangelisation. Obwohl jetzt der ein oder andere sich vielleicht im Raum denkt, ach Mensch, das war ja gar nicht so schlimm. 7 Jahre später oder 7, 8 Jahre später bin ich wieder auf einer belebten Einkaufsstraße. Dieses Mal in einem anderen Land, in Norwegen, in Oslo auf der Karl-Johans-Gate. Nicht allein, mit jemand anderem mit dabei, der schon öfters auch auf der Straße unterwegs war. Und ich darf auf der Straße oder auf den Straßen Norwegens, Oslos erleben, wie ich in dem Fall nicht Flyer verteile, sondern wie da jemand geheilt wird und sein Leben Jesus anvertraut, mitten in der Öffentlichkeit. Und dann geht's weiter, die folgenden Jahre durften wir immer wieder, auch ob mit der Jugend oder auch mit Bless oder mit unserem Karfreitags-Outreach vor einigen Jahren im 10. Bezirk, durften wir immer wieder erleben, wie auch Gott ganz bewusst und ganz stark Menschen begegnet, mitten auf der Straße, Menschen, die wir noch gar nicht kennen, denen wir das erste Mal begegnen. Und zeigt, wie sehr sein Herz ist, wirklich Menschen zu begegnen. Und ja, vor kurzem, ich weiß nicht, wer war dabei bei unserem Wunderwerk 101 Jahr Outreach? 20% der Gemeinde waren da mit dabei. Können Sie sich das vorstellen? Das war der Hammer. Und da sind Dinge passiert, wo wir sogar jetzt vor kurzem eine Taufe hatten und das feiern durften, einen Vorgeschmack bekommen durften von dem, was Gott da getan hat. Und ich bin überzeugt, er hat noch viel, viel mehr getan an diesem Samstag. Und ich bin überzeugt, aber da müsst ihr vor allem mir und einander helfen, dass wir am 18.12. mehr als 20% sind. Weil seid ihr da mit dabei? Ja? Dass wir das toppen, diese 20%? Und dass wir die beste Botschaft überhaupt auf die Straße Wiens bringen und Menschen dienen, ganz simpel, ihnen ein Lächeln schenken, sie segnen und ihnen von Jesus erzählen, der wirkliche Grund von dieser Season ist, in der wir gerade stehen, von dieser Weihnachtszeit. Aber es kann auch herausfordernd sein, oder? Sind wir doch ganz ehrlich. Es kann herausfordernd sein, den Glauben mit anderen zu teilen. Vielleicht geht es dir so, dass du in deiner Arbeit dass dein Arbeitskollege, vielleicht dein Chef, die wissen gar nichts davon, dass du überhaupt Christ bist, dass du am Sonntag hier bist in diesem Gottesdienst und da deinen Glauben ganz lebendig lebst. Vielleicht hast du Schulfreunde, vor denen du das bisher immer gekonnt verstecken konntest, wo du dich am Freitagabend aufhältst oder eben am Sonntagvormittag. Ja, vielleicht ist sogar dein Partner, deine Partnerin, vielleicht wäre es sogar für die eine Überraschung zu wissen, dass du regelmäßig deine Bibel liest, dass du mit Gott connected bist. Ihr Lieben, der kleinste Auftrag, Flyer verteilen oder überhaupt mal jemanden vielleicht einzuladen für einen Gottesdienst oder jemanden einen Bibelvers zu schicken, der kleinste Auftrag wird zur Mühsal, wenn du nicht weißt, wer du bist und in welchem Auftrag du handelst. Der kleinste Auftrag wird mühsam und schwierig, wenn du nicht weißt, wer du bist und in welchem Auftrag du handelst. Weil eins ist klar, alles, was wir tun oder nicht tun, entspringt von dem, wer wir sind. Ja, du kannst es nicht ändern. Du wirst immer das weitergeben und reproduzieren und multiplizieren, was du in dir trägst. Und die Frage ist, mit wem bist du connected und wer gibt dir Identität? Und in wessen Auftrag handelst du? Und das Spannende ist, der Feind, also der Teufel, er wird immer genau dort angreifen, bei deiner Identität, aber auch bei deiner Autorität, weil wenn er weiß, dass er dich dort abbringen kann von deiner Beziehung mit Gott, dann weiß er auch, dass du kraftlos unterwegs sein wirst, dass du dich eher in deinem Schneckenhaus dann verstecken wirst. Wer bist du? In welchem Auftrag handelst du? Und wie macht er das? Er lenkt uns ab von dem, wo unsere Identität und unsere Autorität eigentlich Tag ein, Tag aus genährt werden. Er lenkt uns ab von unserer Intimität mit Gott, von deiner, von meiner Beziehung mit Gott, weil er ist die Quelle und er ist eigentlich dieser lebendige Spiegel, in den du täglich reinschauen darfst, wo du Identität beziehst, wo du eigentlich wiedersehen und wiederfinden darfst, wer du wirklich bist. Und wo du auch, ja, deinen Auftrag erhalten darfst, weil Gott steht zu dir, Gott steht hinter dir, er ist für dich, er lässt dich nicht hängen. Wo uns aber diese Nähe zu Gott fehlt, da werden entweder unsere Knie wackelig oder es läuft uns kalt den Rücken runter. Oder wir versuchen, abseits von dieser Beziehung in Identität und Autorität zu leben. Wir versuchen einfach weiter zu pushen und Dinge zu erleben, die wir vielleicht gerade nicht so erleben. Und es ist aber leblos, weil das Leben entspringt dieser Intimität mit Gott. Und wenn wir da lesen in Markus 9, 28 bis 29, da finden wir auch die Jünger mal wieder vor einem Problem. Nämlich sie haben da gerade versucht, einem Sohn, einem Kind zu helfen. Da kommt ein Papa mit seinem Kind. Und dieses Kind ist offensichtlich belastet. Es ist besessen. Und die Jünger kriegen es nicht auf die Reihe, hier diesem Kind zur Freiheit zu verhelfen. Und da lesen wir, als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortet, solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Das ist irgendwie eine sehr offensichtliche Antwort von Jesus. Aber was ist damit gemeint eigentlich? Jesus verweist nicht auf eine Gebetsmethode. Er sagt nicht, da du hättest so beten sollen oder so beten sollen. Was bringt Jesus mit diesem Aufruf zum Ausdruck? Er erinnert die Jünger daran, hey, es geht um Beziehung. Gebet ist das, wo du connectest mit Gott, wo du einfach dich verbindest mit ihm. Und aus dem heraus, wo du dich verbindest mit Gott, fließt Identität und fließt Autorität. Und wenn du dann aus dem heraus handelst, dann wirst du erleben, dass Dinge passieren. Weil du es nicht auf eigene Faust machst, weil du es nicht entkoppelt machst aus dieser Beziehung heraus, sondern weil du wirklich mit Gott verbunden zur Tat schreitest und mit ihm unterwegs bist. Das Gemeine ist, wenn der Feind uns nicht aufhalten kann in unserem Tun, dann treibt er uns noch mehr an, noch mehr zu tun. Und das Fiese ist, sogar das Gute, wenn es dann ins Übermaß übergeht, kann dir und mir zum Schlechten werden, ne? Weil wir ausbrennen können in unserem Eifer, mit dem wir für Gottes Sache unterwegs sind. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder neu zu dieser Quelle zu kommen, immer wieder neu zu dieser Intimität mit Jesus zu kommen. Weil da, wo wir diese Nähe verlieren, aus dem Blickfeld verlieren, da ist dann unsere Identität und unsere Autorität kraftlos und leblos. Was war jetzt Jesu Geheimnis? Warum in aller Welt konnte man ihn nicht ausbremsen? Ich meine, ganz ehrlich, er wurde versucht wie kein anderer, durch den Teufel höchstpersönlich. Ja, auch die Menschen um ihn herum haben immer wieder versucht, ihn zu Abkürzungen zu verleiten. Oder sein innerster Kreis, ein Petrus, wollte ihn mehr oder weniger da verstoppen, seinen ultimativen Plan auszuführen, nämlich ans Kreuz zu gehen für die ganze Menschheit. Warum konnte das Jesus nicht von der Spur, von seinem Plan abbringen? Warum konnten die unendlichen Bedürfnisse von Menschen, denen Jesus ja auch ausgesetzt war, warum konnten diese Jesus nicht in ein Burnout hineinführen, wo vielleicht der ein oder andere von uns sich wiederfinden durfte in einer Ermüdung? Weil wir sind begeistert, wir starten begeistert los. Wir sehen, wie Gott auch durch uns wirkt, uns gebraucht, uns zum Segen macht. Aber dann biegen wir ab und versuchen vielleicht aus Stolz heraus oder weil wir Helden sein wollen, jedem x-beliebigen Bedürfnis zu begegnen. Aber das ist schon der Anfang vom Ende. Und da, wo der Feind eben dich nicht aufhalten kann, da treibt er dich an, noch mehr zu tun, damit du am Ende an die Wand knallst und dann gar nichts mehr tun kannst. Deshalb immer wieder zurück zu dieser Beziehung mit Jesus, immer wieder zurück zur Gemeinschaft, immer wieder zurück zum Herzen Gottes. Das Krasse ist, nicht mal die Gefangennahme von Jesus konnte ihm seine Freiheit nehmen. Jesus hatte vollste Autorität, da wo er scheinbar alles niedergelegt hatte. Er war frei, weil er wusste, wer er war und weil er wusste, in wessen Auftrag er handelt. Und das war gegeben, weil Jesus immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht hat. In Lukas 2,52 kommen wir seinem Geheimnis noch mehr auf die Spur. Da lesen wir, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Vielleicht denkst du dir, das war ja nur, bis er 30 wurde, weil das steht ja in dem Kontext, wo er noch jung war oder jünger war oder vielleicht Teenager war oder junger Erwachsener war. Aber wisst ihr was? Ich glaube, er hat da nie aufgehört, mal zum einen älter zu werden, aber er hat auch nie aufgehört, an Gunst und an Weisheit zuzunehmen. Jesus blieb in Bewegung. Warum? Weil Jesus in Beziehung blieb. Und dadurch hat sich ihm immer mehr erschlossen, Tag ein, Tag aus. Und du kannst 20, 30, 40, 50 Jahre lang mit Gott unterwegs sein. Schon weiß ich, wie viele tausende Predigten du schon gehört hast und wie viele Kleingruppenabende du besucht hast. Aber nichts führt dazu, dass du unabhängiger wirst von dieser Beziehung mit Gott höchstpersönlich. Du kannst alles schon wissen, du kannst Bibelschulen besucht haben, einen BA oder einen Master haben und vielleicht denken, ich bin der Know-it-all, der da alles weiß. Nein, unsere Abhängigkeit wird eigentlich nur umso größer, je mehr wir schon verstanden haben, je mehr wir schon erkannt haben. Und das sehen wir im Leben von Jesus. Ich meine, ganz ehrlich, der Vater hätte doch Jesus auch einen Rucksack packen können oder ein Handbuch überreichen können, so hey, hier ist alles installiert bei dir und jetzt zieh los. Nein, Jesus blieb in Abhängigkeit als Mensch. Das ist doch so stark, dass wir da von ihm lernen dürfen und auch diese Freundschaft pflegen dürfen. Das heißt übrigens auch, in Bewegung zu bleiben, heißt übrigens auch, dass sich unser Sichtfeld verändern kann. Das ist jetzt wieder an alle Know-it-alls. Da habe ich zwei Stories mitgebracht. Ich weiß noch, wo ich frisch von der Bibelschule kam. Und ich traue mich fast gar nicht sagen, aber ich kam frisch von der Bibelschule. Und für mich war eins klar, es gibt eigentlich nur Pfingstler. Ja? Also es gibt schon andere, es gibt schon Katholiken, Evangelikale, Baptisten, Mennoniten und vielerlei Freikirchler. Aber ganz ehrlich, die Pfingstler sind schon die Besten, oder? Also, kriege ich ein bisschen Bestätigung hier? Die haben den Heiligen Geist, die anderen haben den nicht. Und wer weiß, ob der Papst wiedergeboren ist. Und lauter so, jetzt rückblickend, Blödsinn oder enges Sichtfeld. Und Gott sei Dank hat sich das geändert. Es hat ein bisschen gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Ja? Ich erzähle euch jetzt nicht noch mehr Geschichten davon. Und jetzt habe ich volles Herz für Herzenseinheit und Liebe, das Brüder und Schwestern zu begegnen, egal ob katholisch, evangelisch, evangelikal, baptistisch, was auch immer. Überall da, wo wir diesen gemeinsamen Glaubensnenner in Jesus haben. Andere Geschichte. Ich weiß noch so gut, wo, das ist auch eigentlich eine Norwegen-Geschichte. Ich bin in einer Veranstaltung und erlebe das erste Mal so richtig, und wieder ist eigentlich witzig für einen Pfingstler, dass ich da das erste Mal so richtig das erleben durfte. Ich erlebe, wie Menschen ganz stark auf den Heiligen Geist reagieren. Also es war richtig eine Erweckungsveranstaltung. Leute haben zum Lachen begonnen, sind umgeflogen, weil die Kraft Gottes so stark im Raum präsent war. Und darf ich ehrlich sein mit euch, ich war so irritiert. Ich dachte mir, oh meine Güte, was ist denn da los im Raum? Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das ist komisch, das kann ich nicht einordnen. Das habe ich bisher selber nicht erlebt. Davon hat mir noch nie jemand so viel erzählt. Und ich war am Anfang mit meinem engen Sichtfeld unterwegs, bis ich dann selber auch Erfahrungen machen durfte. Und ich sage jetzt nicht, dass wir da unseren Glauben oder unsere Glaubensgrundlagen über Bord werfen. Das meine ich nicht damit, mit dem, dass Gott uns dein und mein Sichtfeld immer wieder neu erweitern möchte. Ich sage nur damit, dass wir oft so voreingenommen sein können. Mit unserem Schubladendenken, mit unserem Standardisierungsdenken, aller, hey, du folgst einfach nur diesen 5 Schritten und dann kommst du zum wahren Glück in Jesus oder so. Und hey, Methoden sind super. Jesus hat uns so viele Prinzipien mitgegeben. Aber was steckt hinter den Prinzipien? Was steckt hinter Bibellesen? Was steckt hinter Gebet? Es steckt Beziehung dahinter. Es steckt das Herz Gottes dahinter. Und wenn du dort connected bist, dann wirst du wissen, wer du bist. Und dann wirst du wissen, in wessen Auftrag du unterwegs bist. Und dann wirst du auch ganz anders Aufträge ausführen, die dir der Vater im Himmel aufs Herz legt. Jesus, er blieb echt in Beziehung mit dem Vater. Sogar Erweckung pur konnte Jesus nicht abbringen davon. Ja, Jesus hat ziemlich viel Erweckung erlebt und Erweckung gebracht. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 5, 15 bis 16. Doch die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Damals hatte man noch nicht Social Media, da war mehr so von Mund zu Mund, wurde da weitererzählt. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wow! Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du an deinem Arbeitsplatz aufstehst, Gebet anbietest und dein ganzes Büro, deine ganze Büroeinheit eine Berührung mit Gott erlebt. Und wenn du dann dich in die U-Bahn begibst am Heimweg und deinem Nachbarn in der U-Bahn erzählst von Jesus und auch da passiert was und dann passiert zu Hause was und dann passiert dort was. Ich weiß nicht, wie sehr, also ich glaube, das eine, was auf jeden Fall der Fall wäre, ist, dass du sehr begeistert wärst, oder? Ja. Aber es könnte sein, dass du in deiner Begeisterung und auch in deinem Wunsch, dass jetzt jeder, dem du begegnest, genau das erleben soll, dass du da gar keine Grenzen mehr setzt und gar nicht mehr dich auch mal absonderst in die Beziehung mit Jesus. Aber Jesus hat das gemacht, er ließ sich nicht blenden. Er ließ sich nicht in einen Übereifer hineinverleiten. Gerade in diesen Momenten, wo echt Erweckung losgebrochen ist und sie ihn regelrecht gejagt haben. Stell dir vor, Menschen jagen dich, weil sie Heilungsgebet wollen und gesehen haben, dass durch dich da ganz schön viel passiert. Was würdest du machen? Kompromisse eingehen? Oder würdest du sagen, na, ich weiß, das kommt nicht von mir eigentlich, das kommt von Jesus. Und ich brauche diese Gemeinschaft, ich brauche diese Beziehung. Und Jesus, er zog sich immer wieder zurück in dieser Nähe zum Vater. Und ich glaube, das ist eines der Probleme und auch Herausforderungen, dass wenn wir zum Beispiel auf besonderen Konferenzen waren oder Erweckungsveranstaltungen oder für die Jugendlichen gesprochen auf Jugendcamps, wo komprimiert an einem Wochenende, an einem Tag, in einer Woche Gott so viel Starkes wirkt und wir kommen dann zurück in unseren Alltag und wir sind frustriert, weil das auf einmal nicht mehr so leicht von der Hand geht. Und unser Fokus bleibt aber auf sein Wirken Weil dort sind wir ja frustriert, weil er nicht mehr so wirkt wie an diesem Erweckungswochenende. Und wir vergessen dabei, dass sein Wirken aus der Beziehung heraus entspringt. Wer du bist und in wessen Auftrag du handelst, entspringt daraus, dass du immer wieder neu die Nähe zu Jesus suchst. Und eigentlich, je mehr er tut in deinem Leben, desto größer kann sogar die Versuchung sein, genau da Kompromisse einzugehen. Weil die Frage ist auch, wie viel seiner wunderwirkenden Kraft kann er dir überhaupt anvertrauen und mir anvertrauen, bis wir nicht dann doch ein bisschen abgebogen sind und dann vielleicht uns selber auf die Schulter klopfen und uns denken, na, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und wir vergessen, dass wir eigentlich eine Quelle haben, zu der wir immer wieder neu zurückgehen müssen. Das Wertvollste, was du und ich weiterzugeben haben, ist tatsächlich unsere Beziehung mit Gott. Daraus entspringt alles. Warum konnte Jesus jetzt seinen Jüngern einen so riesen Auftrag anvertrauen? Ich meine, die waren doch noch sowas von grün hinter die Ohren, oder? Ich meine, ist verrückt. Die haben ihn eigentlich kurz vor seiner schwersten Stunde, haben sie ihn dann alle hängen lassen. Also vielleicht bis auf Johannes, der war beim Kreuz, aber denen ging es nicht gut, als Jesus im Grab liegt. Und genau ihnen vertraut er diesen unglaublichen Auftrag an. Er hätte doch, also ich habe mir da Gründe aufgeschrieben, mindestens 4 Gründe, warum Jesus zumindest ein bisschen Angst haben hätte müssen, denen diesen großen Missionsauftrag anzuvertrauen. Jesus hätte doch schon Angst vor Versagen haben können. Boah, was ist, wenn die mehr Schaden anrichten als Gutes, meine Truppe? Oder Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn die anfangen, sich selber wichtiger zu nehmen als mich, der ja durch sie wirkt? Ist ja sogar dann auch immer wieder passiert, oder? Oder Angst vor Kontrollverlust. Was ist, wenn sie dann doch anders entscheiden, als ich es ihnen beigebracht habe, als ich sie geprägt habe? Ich kann das nicht kontrollieren. Ich schicke sie ja, ich sende sie ja aus. Eine 4. Angst, Angst vor Konflikten. Was ist, wenn nicht jeder für sie ist? Werden sie das meistern ohne mich? Ich weiß nicht, ob euch diese Ängste bekannt vorkommen. So als Eltern mit Kindern oder, weiß ich nicht, als Chef mit seinen Mitarbeitern oder als Leiter mit seiner Gruppe oder als Ehemann, der seiner Frau das neue Auto anvertraut. Den musste ich einbauen, sorry. Loslassen, senden. Warum konnte Jesus ihnen so viel anvertrauen? In Lukas 9 und 10, da können wir nochmal das Ausmaß dieses Auftrages uns anschauen. Und das Interessante ist, in Lukas Kapitel 9 ergeht dieser Auftrag an die 12, an seinen innersten Kreis. Aber in Lukas 10, das ist eigentlich ein Kapitel später, ergeht der gleiche Auftrag an 70 oder in anderen Übersetzungen sind es 72 seiner Jünger, seiner Nachfolger. Und da lesen wir in Lukas 9 beginnend. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Es war nicht nur Theorie, hey, es gibt da ein Königreich Gottes, das ist schön, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt eine Auswirkung dieses Königreich Gottes. Wo das Königreich Gottes verkündet wird, da hat es eine Auswirkung. Schau, so schaut es aus, das Königreich Gottes. Menschen werden wiederhergestellt, Menschen werden heil, Menschen werden gerettet. Menschen werden befreit. Das ist die Botschaft von seinem Reich. Wo Jesus der König ist, da geht es Menschen wesentlich besser. Dann Lukas 10, 1 bis 2, aber auch Vers 9. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und dann Vers 9, da springe ich ein bisschen. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ganz schnell 4 Aussagen aus diesem Ausmaß des Auftrags von Jesus heraus. Das erste, offensichtlich beschränkt sich Jesus nicht nur auf ein paar wenige. So exklusiv die Rolle der 12 Apostel war, so inklusiv sehen wir anhand dieser Sendung der 70 oder 72 und auch der späteren Geschichte in Apostelgeschichte, wie sehr dieser Auftrag für jeden Einzelnen von uns gilt. In unseren verschiedenen Begabungen und Persönlichkeiten und in unserer Vielfalt. Aber der Auftrag ist klar, verkündet die gute Nachricht vom Reich Gottes, aber bringt auch das, was es bedeutet, das, was das Reich Gottes bedeutet, nämlich, dass Menschen frei werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen errettet werden. Zweiter Punkt, nicht der Ertrag der Ernte ist das Problem, sondern die Anzahl der Arbeiter. Den muss ich fast wiederholen. Nicht der Ertrag der Ernte ist das Thema bei Jesus, sondern die Anzahl derer, die die Ernte einholen. Für all jene von uns, vielleicht die entmutigt sind, auch in der Zeit, in der wir gerade leben, Jesus ermutigt uns, auch in unsere heutige Zeit hinein, dass die Ernte groß ist, dass sie reif ist, dass da Menschen draußen sind in dieser Stadt, in deinem Umfeld, die reif sind, die bereit sind, von dir zu hören. Und es ist nicht die Reife der Ernte das Thema, sondern es ist die Anzahl derer, die sich bereit erklären, dort reinzugehen. Das dritte Punkt, wo die gute Nachricht verkündet wird, ist Satan, der Teufel, in der Defensive. Er ist in der Defensive, wo wir mutig aufstehen. Und auch da lesen wir im Kontext in Lukas 10, 19 bis 20, Lukas 10, 17 bis 18, wo die 72 voller Freude zurückkehren. Yay, das war Revival in den Dörfern. Und sie erzählen, Herr, sagten sie, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und dann sagt Jesus voller Freude, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Deine, meine Art, in die Offensive zu gehen, ist die gute Nachricht zu verkünden, ist Hoffnung zu stiften, die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Es gibt Erlösung, es gibt Errettung, es gibt Heilung bei Jesus. Aber es geht dann weiter, auch mit Vers 19 und 20 im Kapitel 10. Und das ist auch mein vierter Punkt, wo Jesus seine Jünger erinnert oder eigentlich ein Stück auch ermahnt, indem er sagt, dass die Beziehung mit ihm die Quelle unserer Freude bleibt. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, dass ihr vollmächtig unterwegs seid, dass Leute geheilt werden, dass Zeichen und Wunder passieren. Es ist nicht so, dass wir uns nicht freuen dürfen. Aber was Jesus meint ist, es gibt eine tiefere, eine wichtigere Freude, eine wichtigere Quelle von jedem Einzelnen von uns hier in diesem Raum. Und es gibt auch eine wichtigere Frage, nämlich die, ob dein Name im Buch des Lebens ist. Ob du in Connection auch geblieben bist mit Jesus. Jeden Tag neu lädt er dich ein, in Beziehung zu sein mit ihm. Und er geht dir nach, wo du abgebogen bist. Ob im Übereifer, ob in Ängstlichkeit, wo du dich versteckt hast. Er geht dir nach, er verdammt dich nicht, er verurteilt dich nicht. Er lädt dich ein, neu herauszufinden, wer du bist und in wessen Auftrag du unterwegs bist. Sodass, wenn du dann unterwegs bist, auch das erleben darfst, was die Jünger damals erlebt haben. Weil es steht dir und mir zu. Jesus spricht von größeren Werken. Er spricht davon, dass wir in seinen Fußstapfen gehen dürfen. Dass Menschen wirklich heil werden. Weil wir ihnen die gute Nachricht bringen. Aber jetzt zurück zu dieser Frage, warum konnte Jesus seinen Jüngern einen so großen Auftrag anvertrauen? Obwohl sie noch so unreif oder so, man könnte sagen, unvorbereitet waren. Warum war das möglich? Weil er wusste, dass die Beziehung weitergehen würde. Er wusste, die Beziehung mit ihm, die vielleicht hier auf der Erde vor 2000 Jahren ein Ende nahm mit dem Kreuz und der Auferstehung, diese Beziehung würde weitergehen in einer nochmal anderen Qualität, in einer nochmal anderen Dimension. Nicht umsonst sagt Jesus, wartet auf den Heiligen Geist. Er sagt seinen Jüngern, wartet. Die waren vielleicht eh schon voller Eifer, weil sie sich dachten, boah, wow, Jesus fliegt wieder hoch in den Himmel. Und sie hatten die Auferstehungserlebnisse mit ihm, die sie definitiv ermutigt haben. Aber Jesus sagt, wartet. Wartet. Na, auf wen? Auf den Heiligen Geist. Nicht, dass eine Kraft oder ein Tool, ein Werkzeug, das jetzt kommen wird, oder eine Methode oder nur eine Erfahrung. Nein, da kommt Gott persönlich, der Heilige Geist, hinein ins Leben der Gläubigen, damit die Beziehung weitergeht und damit auch die Zeichen und Wunder und die Wiederherstellungen weitergehen können. Darauf sollten die Jünger warten. Nun meine Frage an dich, wie connected bist du mit dem Heiligen Geist? Wie erfüllt, wie viel Raum gibst du ihm in deinem Leben? Wie sehr hast du ihn schon kennengelernt? Weil ich glaube, er möchte dir heute Morgen neu begegnen und genau diese Beziehung auch zum Vater, diese Beziehung zu Jesus beleben und auffrischen, weil er ist der Geist der Wahrheit. Er führt dich in alle Wahrheit. Er macht das, was tot ist, lebendig. Er ist der Auferstehungsgeist. Er ist der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wir lesen im Römerbrief, dass dieser Geist, dieser Heilige Geist in uns wohnt. Wie viel hast du bisher geschmeckt? Vielleicht hast du so ein Sichtfeld. Noch so ein Sichtfeld, was den Heiligen Geist betrifft. Und du hast bisher nur diese eine Seite seines Wirkens erlebt, nämlich die Neugeburt. Aber darf ich dir sagen, dass das so viel mehr ist an Beziehung mit ihm? Darf ich dir sagen, dass das so viel mehr ist an Fülle, die du erfahren kannst? Dass da auch so viel mehr ist an Kraft, die er dann durch dich wirken möchte? Ihr Lieben, lasst uns jetzt zum Schluss vielleicht gemeinsam aufstehen. Wir werden dann auch noch ein Lied singen. Aber ich möchte uns da kurz so ins Gebet mitnehmen, dass wir uns aufmachen für diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er hat den Unterschied gemacht. Die Beziehung ging weiter. Und wenn wir Apostelgeschichte lesen, da war nicht alles easy cheesy. Auch beim Petrus, der dann wieder Angst bekommen hat, sich mit den Heiden, mit den Nichtjuden abzugeben. Oder ob später ein Paulus und ein Barnabas, wo auch Meinungsverschiedenheiten, nennen wir es mal Meinungsverschiedenheiten, passiert sind. Die blieben abhängig, so wie du und ich abhängig bleiben. Und wenn du das Wirken Gottes, in der Autorität Gottes unterwegs sein willst, dann heißt es immer wieder neu zur Quelle zu gehen, immer wieder neu die Beziehung zu suchen. Vater, ich danke dir so für heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns dieses Versprechen gegeben hast. Es ist das Versprechen des Vaters. Heiliger Geist, du bist das Versprechen des Vaters. Gesandt durch Jesus, möglich gemacht durch Jesus, durch den Kreuzestod und durch die Auferstehung. Und wir wollen jetzt neu empfangen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir wirklich neu von dir empfangen dürfen, dass wir neu eintreten dürfen in diese Intimität mit dir, die aber auch eine Reaktion hat. Denn da, wo du uns begegnest, da werden wir zur Begegnung. Und das bete ich, Heiliger Geist, dass du einen Hunger in unseren Herzen wächst nach Gemeinschaft, einen Hunger nach Zweisamkeit mit dir, einen Hunger danach, deine Liebe noch tiefer zu erfassen. Aber da, wo wir deine Liebe erfassen, da, wo deine Liebe uns durchdringt, auch jetzt in diesem Moment, Oh, da können wir nicht anders, als sie auch weiterzugeben. Und da sendest du uns hinaus. Du sendest uns, Jesus. Du sendest uns in die Erntefelder. Weil du sagst, die Ernte ist nicht das Problem. Es sind zu wenige, die in die Ernte hineingehen. Und so bete ich, König Jesus, dass du uns jetzt wirklich so begegnest durch deinen Heiligen Geist, dass wir jetzt von dir nehmen dürfen, empfangen dürfen, dass du Augen öffnest, dass du jetzt auch mit Heilung kommst. Oder wo wir krank sind, wo wir Beschwerden haben in unserem Körper, wo wir aber auch mental kämpfen, da kommst du jetzt und bringst Freiheit. Und das möchte ich aussprechen und ausrufen über dir. Da, wo deine Gedanken nicht frei sind, da kommt jetzt Freiheit in Jesu Namen. Und da, wo dein Körper geplagt ist, da kommt jetzt Freiheit in Jesu Namen. Und da, wo du vielleicht Jesus noch gar nicht kennst, da ist jetzt deine Chance, ihn anzunehmen als deinen persönlichen Retter. Steht dein Name im Buch des Lebens? Weißt du, wo du hingehst, wenn du mal nicht mehr bist? Hast du Sicherheit in deinem Herzen, dass es weitergeht, auch wenn mal dein Leben hier auf Erden zu Ende ist? Weil Jesus möchte dir diese Sicherheit geben. Und wenn du das bist hier im Raum oder am Livestream, ich lade dich ein. Nimm es an, dieses Geschenk, das dir Jesus höchstpersönlich gerade macht. Weil er klopft an deinem Herzen. Er ist der gute Hirte, der seinen Schafen nachgeht. Oh, er klopft so an deinem Herzen an. Aber er klopft auch an deinem Herzen an, wo du schon länger mit ihm unterwegs bist. Und er möchte dich neu erfrischen. Und ich spüre so sehr, wie er wirklich jetzt gerade durch die Reihen geht und belebt, wiederbelebt. Und vielleicht war auch heute so ein Tag für dich, wo du realisieren musstest, so schmerzhaft es ist, dass eigentlich dein Glaube eingeschlafen ist. Dass eigentlich dein Puls fast auf Null gegangen ist. Aber heute ist der Tag, wo Jesus dich wiederbeleben will. Oh, wo er dich wirklich neu zum Leben ruft. Neu in die Gemeinschaft mit ihm. Neu, aber auch in die Erntefelder hinein. Lass dich beleben. Lass dich jetzt beleben. Und nimm das mit. Nimm das mit in deinen Alltag. Weil da, wo er dann auch Dinge tun wird, in deinem Leben und durch dich ins Leben anderer, hör da nicht auf, abhängig zu bleiben von ihm. Er ist das Kostbarste, das Wichtigste. Weißt du, irgendwann wird es keine Zeichen und Wunder mehr brauchen. Und dann wird nur Jesus sein und wir. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, braucht es diese Botschaft. Braucht es Rettung, Befreiung, Heilung. Der Sinn unseres Lebens ist nicht endlich zu erwarten, dass wir weggebeamt werden können in den Himmel. Endlich weg von dieser schwierigen Welt. Endlich weg aus den Krisen und Nöten um mich herum. Nein, er möchte dich zur Antwort machen. Er möchte dich gebrauchen, dass du das, was im Himmel ist, dass es hier auf Erden schon sichtbar wird. Immer mehr und mehr und mehr. Bis wir eine Vollendung erleben im Himmel.